Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Wir freuen uns, dass wir mal wieder bei euch in Gschwend zum Predigtdienst sein dürfen. Vielen Dank auch für das schöne musikalische Vorspiel. Bach, wohltemperiertes Klavier, Astor, Präludium und Fuge. Vielen Dank, da bin ich musikalisch zu Hause. Vielen Dank auch für die schönen Lieder, die ihr rausgesucht habt. Ich möchte mit einer Quizfrage starten. Wer weiß, wie in Nordfriesland ein Getränk heißt? Heißer Kaffee, eine dicke Sahnehaube und ein Schuss Rum. Heißer Kaffee, dicke Sahnehaube und ein Schuss Rum. Es nennt sich Pharisäer. Dieses Getränk soll auf der Nordseeinsel Nordstrand entstanden sein. Da war ein evangelischer Pfarrer, der ein strikter Alkoholgegner war, und die Leute getrauten sich nicht, in seiner Gegenwart Alkohol zu trinken. Und ein Bauer kam dann mal auf die Idee, Kaffee mit einer Sahnehaube zu servieren und da in seinen eigenen Kaffee einen Schuss Rum reinzuschütten. Der Pfarrer hat es aber trotzdem gemerkt und er soll ausgerufen haben: O ihr Pharisäer! Und so ist dieses Getränk entstanden, das sich wohl in Nordfriesland noch einer großen Beliebtheit, besonders im Winter, erfreut. Pharisäer ist das Stichwort der heutigen Predigt, die die Überschrift trägt, wie Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten umging. Jesus hatte ja mit ganz vielen Menschen Kontakt, mit seiner Verwandtschaft, mit den Leuten in Nazareth, mit den Leuten, die in die Synagoge kamen, mit Kranken, mit Aussätzigen, mit Besessenen. Aber es gab eine Gruppe von Menschen, zu denen er ganz besonders viel Kontakt hatte, und es waren eben die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Jesus predigte viel, lehrte viel, und da war es ganz natürlich, dass sich da Kontakte ergaben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren anfangs sehr interessiert an Jesus. Was ist das für ein besonderer junger Rabbi, der in Gleichnissen sprechen kann wie kein anderer vor und nach ihm, der die Vollmacht hat, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben? Aber dann schlug die Haltung der Pharisäer immer mehr in Feindseligkeit um. Und eigentlich bei allen vier Evangelien heißt schon in der ersten Hälfte, sie überlegten, wie sie ihn umbrächten. Wie ist Jesus mit diesen Menschen umgegangen? Wir wollen heute Morgen einen Text lesen, in dem Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten direkt anspricht. Da steht in Lukas 11, Abvers 37. Lukas 11, Abvers 37. Als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch das, was drinnen ist, als Almosen, siehe, dann ist euch alles rein. Aber weh euch, Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Weh euch, Pharisäern, denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Weh euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, die Leute laufen darüber und wissen es nicht. Da antwortete einer von den Lehrern des Gesetzes und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du uns auch. Er aber sprach: Weh auch euch, Lehrern des Gesetzes. Denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Wehe euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler. Eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen für die Taten eurer Väter und billigt sie, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Ich lese noch den Vers 52. Weh euch, Lehrern des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Herr Jesus, danke für dieses Wort, das du uns heute Morgen gibst. Du sagst uns, wenn wir an deinem Wort bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. So lege du selber uns jetzt diesen Abschnitt aus, uns allen zum Segen. Amen. Ja, auf den ersten Blick ein sehr schwieriger und anspruchsvoller Text, aber ich bin überzeugt, gerade an so einem Text können wir das Evangelium in der Tiefe nochmal ganz neu verstehen. Wir wollen mit drei Fragen an diesen Text rangehen. Erstens, wer sind die Pharisäer und Schriftgelehrten? Zweitens, wie ging Jesus mit ihnen um? Und drittens, was hat uns das heute zu sagen? Wer sind die Schriftgelehrten und Pharisäer? Schriftgelehrte ist zunächst mal einfach eine Berufsbezeichnung. Hauptamtliche Theologen der damaligen Zeit, die sich einfach vollzeitlich mit der Lehre und der Auslegung des Alten Testaments beschäftigten. Die Anfänge der Schriftgelehrten reichen eigentlich weit in der Geschichte Israels zurück. Es gab immer wieder Könige, die da so Leute losgeschickt haben, die Leute zu lehren. Aber der erste richtige Schriftgelehrte in Anführungsstrichen war eigentlich der Esra, der aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam und in Jerusalem öffentlich das Gesetz vorlesen ließ und auslegen ließ. Und in den folgenden 400 Jahren haben sich die Schriftgelehrten weiterentwickelt und zur Zeit von Jesus waren sie wirklich eine sehr angesehene Berufsgruppe. Pharisäer ist eine Bezeichnung einer Richtung. Es gibt ja auch im Christentum unterschiedliche Richtungen, evangelikal, liberal, evangelisch, katholisch, orthodox, freikirchlich. So gab es eben im Judentum damals auch verschiedene Richtungen. Die Pharisäer, die sehr gesetzestreu waren, am Alten Testament hingen. Die Sadduzäer, die mehr liberal waren, an römisches und griechisches Denken angepasst waren. Die Zeloten, die das mit Gewalt versuchten, das Reich Israel wieder aufzurichten. Und die Essener, das waren die Mönche der damaligen Zeit, die ganz zurückgezogen lebten in Klöstern in Qumran. Man kann sagen, die meisten Überschneidungspunkte gab es bei Jesus eigentlich mit den Pharisäern. Ihre Ernsthaftigkeit, ihre Liebe zum Alten Testament, das hat sie verbunden. Aber unser Text, der sagt ganz eindeutig, dass trotz aller Schriftgelehrsamkeit die Pharisäer auf einem ganz falschen Weg waren. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ein Sauerteig ist hochinfektiös. Eine ganz kleine Menge genügt, um eine große Wirkung zu haben. Vom Backpulver genügt ein Teelöffel, um einen Kuchen ganz zu durchdringen. Und vom Sauerteig der Pharisäer, da genügt auch eine ganz kleine Prise, um ein Herz zu infizieren. Schauen wir uns den Text an, worin dieser Sauerteig der Pharisäer genau besteht. Punkt Nummer 1, Verwechslung von außen und innen. Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein und er wundert sich, dass Jesus sich einfach an den Tisch sitzt und sich nicht die Hände wäscht. Die Pharisäer haben das immer gemacht. Nicht aus hygienischen Gründen, wie wir das machen, sondern aus kultischen Gründen. Die wollen sich von aller Unreinheit befreien, Gegenstände oder Menschen, die unrein sind, die sie berührt haben. Dieses Gesetz steht nicht in der Bibel im Alten Testament. Es ist eine Satzung der Ältesten, die für die Pharisäer bindend war, aber nicht für Jesus. Pharisäer schauen auf das Äußere, ob die Hände gewaschen sind, ob die Schüsseln und Gerätschaften rein sind, ob der Schabbat äußerlich gehalten wird. Es ist alles nicht unwichtig. Gott sieht das Äußere auch. Aber Gott sieht vor allem das Herz. Er sagt im Alten Testament, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott will keine fromme Dressur, sondern eine wirklich innere Herzensveränderung. Er will in die Schaltzentrale unseres Lebens und nicht irgendwelche äußeren Verhaltensmuster. Der pharisäische Weg versucht, die Gesetze nach außen hin zu halten. Und es ist bis zum gewissen Grad möglich. Auch der Apostel Paulus sagt von seinem früheren Leben, er war nach außen hin, nach dem Gesetz, untadelig. Also man konnte ihm nichts vorwerfen. Er konnte seine weiße Weste wahren. Aber Gott sieht tiefer. Und Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klar, der Ehebruch beginnt nicht erst beim Vollzug, sondern beim ersten Gedanken daran. Der Mord beginnt nicht erst, wenn ich auf jemanden einschlage, sondern bei jedem üblen Gedanken, bei jedem üblen Wort, das ich zu jemandem sage. Johannes sagt in seinem Brief, wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Also das Äußere ist nur die Spitze des Eisbergs. Das, was unter der Wasseroberfläche ist, das ist eigentlich das Wichtige. Das ist, wenn man so einen wunderschönen Apfel hier hat, wäre es richtig so zum Reinbeißen. Und ihr habt sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man da reinbeißt, innen alles faulig. Und mit dem vergleicht Jesus diese pharisäische Art. Mit so einem Apfel, der außen glänzt, aber innen faulig ist. Und Jesus sagt zu ihnen, gebt doch das, was drinnen ist, als Almosen, so ist euch alles rein. Habe ich eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. Was ist mit dem gemeint, was drinnen ist? Zunächst mal das, was in den Schüsseln ist. Gebt doch davon ab, was ihr habt in den Schüsseln, an die, die es nicht haben. Die Liebe soll euer Tun regieren. Die Liebe heiligt eure Tischgemeinschaft und nicht irgendwelche Reinigungsvorschriften. Aber dann bedeutet das Wort doch auch, gibt es, was drin ist, gibt es, was in deinem Herzen ist, gibt es Jesus. Lieber Zuhörer, der du diesen Gottesdienst heute Morgen verfolgst, gib ihm doch ganz neu heute Morgen deine Sorgen, deine Zweifel, deine Mutlosigkeit, deinen Selbsthass, deine schlechten Gedanken, die du nicht loswirst, deine Raubgier, deine Boshaftigkeit, deine Unfähigkeit, deine vielfach gescheiterten Versuche, nach dem Willen Gottes zu leben. Er will nur eines, dass du von ganzem Herzen rufst, ich kann es nicht, Jesus, hilf du mir, ich brauche dich. Mach mein Herz neu, indem du darin wohnst. Und dann gilt, was Jesus sagt, dann ist dir alles rein. Dann darfst du erfahren, Jesus ist deine Reinheit und deine Gerechtigkeit. Er sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Paulus schreibt den Titusbrief, dem Reinen ist alles rein. Dem durch Jesus Reingemachten ist alles rein. Punkt Nummer 2, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Aber weh euch, Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Die Pharisäer sehen peinlich genau auf das einzelne Gebot. Es ist genau geregelt, wie viel Meter man am Schabbat gehen darf. Es ist genau geregelt, wie man den Ertrag des Krautgartens zu verzehnten hat. Zunächst okay, wenn man versucht, den Willen Gottes im Alltag anzuwenden. Aber wenn man nur die Einzelvorschriften anschaut, dann wird es schräg. Dann geht es beim Christsein plötzlich nicht mehr um Jesus. nicht mehr um Glaube, Liebe und Hoffnung, sondern dann zählen plötzlich nur noch Einzelfragen, wie jemand angezogen ist, ob der Musikgeschmack stimmt, ob die richtige Bibelübersetzung verwendet wird. Dann ist der Schabbat nur noch ein Gesetz, aber nicht ein Tag, den Gott für uns reserviert hat, dass wir wirklich vor ihm zur Ruhe kommen können. Dann besteht die christliche Ethik nur noch in Verboten und ist nicht eine Anleitung Gottes zum wirklich erfüllten Leben. Jesus sagt, schaut doch auf das Ganze. Euer Leben soll nicht eine Ansammlung von einzelnen Geboten oder Verboten sein. Euer Leben soll etwas Ganzes sein. Und das Ganze, sagt Jesus, ist die Liebe Gottes und das Recht. Oder wie es Matthäus in der Parallelstelle überliefert hat, das Recht, die Barmherzigkeit und der Glaube. Lasst euch leiten von der Liebe Gottes. Lasst euch in eurem Gehorsam leiten von der Liebe Gottes. Die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. In Christus gilt weder unbeschnitten sein oder Beschneidung noch etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Deswegen sagt Jesus, am Schabbat darf man Gutes tun, weil Gott den Schabbat geschaffen hat, um Leben zu erhalten und ihn nicht zu zerstören. Wir wollen das Ganze im Blick behalten. Wer alle Gebote hält und ein einziges Gebot nicht hält, der ist schuldig, das ganze Gesetz gebrochen zu haben. Das ist das göttliche Recht. Man kann nicht sagen, ich spezialisiere mich auf gewisse Gebote und dann kann ich einen Ausgleich für anderes haben. Dann habe ich viele Pluspunkte gesammelt. Wir sind komplett unfähig, das Gesetz zu halten. Und die Gebote zeigen uns, dass wir so komplett anders sind, wie das, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Das erkannten die Pharisäer nicht. Das wollten sie nicht erkennen. Darunter wollten sie sich nicht beugen. Punkt Nummer 3, Ehre bei Menschen suchen. Wie euch Pharisäern. Denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Jesus sieht ihnen hier ganz tief ins Herz, dass die Hauptmotivation ihres Lebens war, Ehre bei Menschen zu bekommen. Sie beten öffentlich, um gesehen zu werden. Sie geben viel Almosen, um Eindruck zu machen. Sie wollen oben ansitzen, sie wollen geachtet und geehrt sein. Ehre bei Menschen, das treibt sie im Kern um. Ist das nicht eine ganz aktuelle Frage für uns heute? Ist das nicht für viele Menschen ein großer Wunsch, unter seinem Namen im Internet möglichst viele positive Bewertungen und Likes zu finden? Nach jedem Kauf im Internet wird man gefragt, wie fanden Sie diese Transaktion, bewerten Sie sie bitte. Wir sind süchtig nach Ehre und Anerkennung und schlimm ist es, wenn es im frommen christlichen Bereich genauso ist. Ehre bei Menschensucher, ist es nicht Ausdruck eines viel tieferen Problems, eines ganz anderen Mangels, nämlich der Mangel an Ehre bei Gott? Paulus schreibt in Römer 3, wir sind allesamt Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Und wir Menschen suchen diese verlorene Ehre bei Gott bei Menschen, im Gut dastehen wollen bei Menschen und es manchmal in sehr frommem Gewand. So fragt Jesus im Johannesevangelium, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Jesus sagt, es gibt nur einen Weg, die verlorene Ehre bei Gott wiederzubekommen. Und dieser Weg bin ich. Wer an mich glaubt, der findet die Ehre bei Gott wieder. Und er muss nicht ständig um Ehre bei Menschen buhlen. Der hat eine Stärke und eine Stütze und einen Frieden in sich, die Menschen weder geben noch nehmen können. Hat Paul Gerhardt in einem Lied mal in seiner barocken Sprache wunderbar ausgedrückt. Habe ich das Haupt zum Freunde, also habe ich Jesus zum Freund und bin geliebt bei Gott, Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Was für eine starke Lebenseinstellung. Punkt Nummer 4. Lehren und nicht danach leben. Weh auch euch Lehrern des Gesetzes, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger, mit einem Finger an. Die Schriftgelehrten sind stark auf der Kanzel. Richtig und orthodox verkündigen sie die Wahrheiten der Schrift. Und es ist gut, wenn das Wort Gottes gut und richtig verkündigt wird. Aber in ihrem Leben ist wenig davon zu sehen. Was sie verkündigen, ist anspruchsvoll für die Zuhörer, aber sie selber nehmen es nicht so genau. Sie sind auf der Kanzel anders als im täglichen Leben. Sonntags anders als werktags. Heuchler, Schauspieler. Sie laden den Leuten Lasten auf und krümmen selber keinen Finger dafür. Wie ist es bei mir persönlich? Denke ich nicht manchmal auch, ja, wenn ich über die Bibel predigen kann, wenn ich da was drüber sagen kann, ja, dann habe ich es ja kapiert. Ich glaube, Goethe hat es mal gesagt, der fromme Jargon ist schnell gelernt. Jesus deckt schonungslos auf, dass man in der Theorie vieles wissen und lehren kann, aber in der Praxis meilenweit davon entfernt sein kann. Klafft bei mir auch eine Lücke zwischen Sonntag und Werktag? Natürlich bin ich am Sonntag ein wenig anders als im Werktag, hoffentlich etwas gelöster und entspannter. Aber die Frage ist, gelten am Sonntag andere Maßstäbe als am Werktag? Der norwegische Christ Ole Hallesby erzählt aus seinen Lebenserinnerungen. Der war in seiner Jugend in einer Gemeinschaft der sogenannten Hauge-Freunde, eine Gemeinschaft, die auf den norwegischen Erweckungsprediger Hans Nielsen Hauge zurückgeht. Und da predigt jeden Sonntag ein anderer Bruder. Am Montagmorgen geht Ole Hallesby mit seinem Pferdefuhrwerk in den Steinbruch und will guten Sand abbauen. Es gibt eine Stelle, wo besonders guter Sand ist und er beeilt sich dort als Erster dort zu sein. Er kommt an, lädt seine Schaufel ab und dann kommt ein anderer Bruder seiner Gemeinde ihm hinterher und sagt, geh du mal weg, jetzt will ich hier ran, ich bin der Erste gewesen. Er drängelt sich vor. Ole Hallesby lässt es geschehen. Aber er schreibt, ab diesem Zeitpunkt konnte er diesen Bruder irgendwie im Gottesdienst nicht mehr so ganz ernst nehmen. Da war offensichtlich ein Unterschied zwischen Sonntag und Werktag. Wie anders ist Jesus? Bei ihm stimmen Lehre und Leben überein. Es heißt immer wieder von ihm, er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und ich glaube, dass die Vollmacht von Jesus vor allem darin bestand, dass eben Leben und Lehre eins waren, dass sein Leben unterstrich, was er gelehrt hat. Punkt Nummer 5, falsche Väterverehrung. Weh euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen für die Taten eurer Väter und billigt sie, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Pharisäer waren stolz auf ihre Väter im Glauben, die Propheten. Sie sind so stolz, dass sie ihnen Denkmäler und Grabmäler bauen. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Es ist gut, wenn wir uns unserer Glaubensväter auch dankbar erinnern. Wenn wir nicht meinen, mit uns, mit unserer Generation beginnt das Christentum, sondern wenn wir das wissen, wir sind Teil einer langen Kette von Zeugen und Zeuginnen Jesu durch die Jahrhunderte hindurch. Jesus kritisiert das Denkmalbauen auch nicht, aber den Geist, in dem das geschieht. Pharisäer sind einfach stolz auf ihre Vergangenheit. Aber das, was die Propheten eigentlich wollten, das Volk Gottes zur Umkehr zu rufen, das wollten sie nicht, das lehnten sie ab. Ich denke, dass es auch heute eine Väterverehrung gibt, wo etwas schief ist. Dass man stolz auf eine reiche Vergangenheit. Wir sind Abrahams Kinder. Wir gehören zum auserwählten Volk, zu einer gläubigen Familie, zu einer bibeltreuen Gemeinde. Aber reichhaltige geistliche Vorfahren ersetzen den persönlichen Glauben nicht. Man wird nicht errettet und bekommt kein fruchtbares Leben, wenn man gläubige Vorfahren und christliche Eltern hat, sondern es kann eben nur Jesus Christus uns persönlich schenken. Ich habe da in meinem Leben auch persönlich viel gelernt. Die Glaubensväter haben mir eigentlich schon immer viel bedeutet, aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist kein Ersatz für einen wirklich lebendigen persönlichen Glauben in der heutigen Zeit. Manche meinen, früher war alles besser. Deshalb sei der rechte Weg, es so zu machen, wie man es schon immer gemacht hat. Aber es hat mal jemand treffend gesagt, wenn wir nur das tun, was die Väter taten, tun wir nicht, was die Väter wollten. Wenn ich zu Zeiten Luthers oder Zinzendorfs gelebt hätte, ich weiß nicht, ob ich wirklich da so begeistert von ihnen gewesen wäre. Sie gingen manchmal sehr provokante und ungewohnte Wege. Die Väter waren nicht stark in sich. Die hatten auch bloß Jesus und seine Gnade. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr den Propheten Grabmäler baut, dann beachtet doch den Geist der Propheten und lasst euch zur Umkehr rufen. Und wenn wir Fans von Luther, Zinzendorf, Bengel und Co. sind, dann ist es eine große Anfrage an uns selber. Verklären wir sie nur nostalgisch, kulturell oder lernen wir wirklich von ihnen? Der letzte Punkt ist eigentlich der gravierendste Punkt in Vers 52. Weh euch Lehrern des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Der pharisäische Sauerteig ist kein Schönheitsfehler, keine Bagatelle, kein Kavaliersdelikt, sondern es geht um alles. Der Weg zum Heil wird blockiert. Ein religiös gut aussehender Weg schließt den Himmel zu. Es sieht aus wie biblisch, ist aber nur Gesetzlichkeit und eigene fromme Leistung. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber ihre Kraft verleugnen sie. So kann man sich über sich selber täuschen, zu denken, man ist auf dem richtigen Weg, aber nicht merken, dass man selber auf dem Holzweg ist. Eifer für Gott, aber ohne Einsicht. Religion ohne Christus. Und so sagt Jesus im Johannesevangelium zu den Pharisäern, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeugt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Soweit also mal zu dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jetzt die spannende Frage, wie ist Jesus mit diesen Menschen umgegangen? Es ist ja absolut harter Tobak und Klartext, wie Jesus hier mit ihnen spricht. Stellt euch mal vor, ich hätte mit genau diesen Worten heute meine Predigt an euch gehalten. Jesus spricht Klartext, aber sein Ziel ist, die Pharisäer letztendlich zu gewinnen. Seine Worte kommen aus einer ganz tiefen Liebe heraus. Er will nicht endgültig abrechnen mit den Pharisäern, sondern es schmerzt ihn total, dass so Menschen, die so ernst meinen, letztendlich am Ziel vorbeitreiben und verloren sind, trotz aller ihrer Religiosität. Deshalb geht er ihnen nach. Und Jesus ist eigentlich immer wieder bei den Pharisäern auch zu Gast gewesen. Steht am Anfang unseres Textes, da bat ihn ein Pharisäer. Also die Initiative geht von dem Pharisäer aus. Beim Essen spielt sich das Ganze ab. Und es ist nicht das einzige Mal, gerade Lukas berichtet noch zwei andere Gastmähler, wo Jesus bei Pharisäer gegessen hat. Und Essen, das heißt nicht einfach mal kurz in der Kantine ein paar Happen reinschlingen, sondern Essen damals ein langer Prozess, mehrere Stunden mit langen Gesprächen. Jesus hat sich nicht einfach angewidert, abgewendet, sondern hat sie gesucht und hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Und wie oft sind Einzelpharisäer zu ihm gekommen mit ernsten Fragen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was ist das wichtigste Gebot? Wer ist mein Nächster? Und wenn jemand von den Pharisäern so ernst fragte, dann hat Jesus auch eine Antwort gegeben. Und so sagt Jesus mal zu einem Schriftgelehrten, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Die Schriftgelehrten und Pharisäer kommen auch vor im Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Der Vater kümmert sich nicht nur um den Jüngeren, der weggegangen ist und wiedergekommen ist, sondern er kümmert sich auch um den anderen, der zu Hause geblieben ist und draußen geblieben ist. Und dieser ältere Sohn, der bildet ja die Pharisäer ab oder alle pharisäisch denkende Menschen jederzeit. Und zu diesem geht der Vater hinaus und sagt, komm doch auch du zum Fest. Und so ruft Jesus zu den Pharisäern, kommt doch auch ihr zum Fest. Jetzt ist der Bräutigam da, in mir ist er gekommen. Auch ihr seid eingeladen zum Hochzeitsmahl. Und so ruft er heute noch. Was hat uns das heute 2026 zu sagen? Zunächst sollte uns bewusst sein, dass uns der Sauerteig der Pharisäer nicht fern ist. Es handelt sich hier nicht um ein Randphänomen, sondern offensichtlich um etwas, das häufig vorkommt. Sonst hätte Jesus seine Jünger nicht vor diesem Sauerteig gewarnt. Andreas Fett hat jahrelang ein Freizeitheim im Bergischen Land geleitet und er hat einmal so schön gesagt, und schaut doch der Pharisäer aus allen Knopflöchern raus. Wir halten uns für Bibeltreue. Wir wollen das Wort der Bibel ernst nehmen und es ist gut so. Aber anscheinend scheint es gerade unter Bibeltreuen eine gewisse Anfälligkeit zu geben für diesen Sauerteig der Pharisäer. Und deswegen ist der Text gut, auch uns einen Spiegel vorzuhalten, damit wir es merken, bevor es zu spät ist. Sauerteig ist infektiös. Wenn sich so ein Sauerteig mal im Herzen ausgebreitet hat, ist es nicht mehr so einfach, ihn herauszubekommen. Wir haben Angst vor so vielem, vor Zeitgeist, vor Ungehorsam, vor Anpassung und das ist auch okay. Aber wir sollen auch Respekt haben vor dem Pharisäismus, weil der Pharisäismus auch der Todfeind ist eines missionarischen und einladenden Christentums. Und so fragt uns Jesus heute Morgen, wo schaust du nur auf das Äußere? Wo bist du nur fromm dressiert und nicht wirklich mit dem Herzen dabei? Wo bist du fixiert auf einzelne Gesetze, auf deine Lieblingssteckenpferde und verlierst das Ganze aus dem Blick? Wo bist du theoretisch mit dem Wort Gottes einig, aber in der Praxis meilenweit davon entfernt? Wo hast du große Hochachtung vor den Glaubensvätern, aber bist innerlich gar nicht bei ihnen? Ab und zu ein Blick in den Spiegel tut gut. Und wenn wir uns so kennenlernen, ist es vielleicht auch manchmal heilsam. Und wir können von Jesus lernen, mit pharisäischen Menschen umzugehen. Und das heißt, nicht richten, nicht meiden, nicht angewidert sich abkehren, sondern einfach die Wahrheit in Liebe zu sagen. Vielleicht kannst du einem pharisäisch angehauchten Menschen einfach mal zuhören, dir seine Lebensgeschichte mal anhören. Vielleicht steckt hinter dieser Pharisäerfassade viel Frust. Vielleicht gab es traumatische Erfahrungen, vielleicht geistlichen Machtmissbrauch. Vielleicht merkt eine solche Person dann, mit wie viel Freudlosigkeit und Nöte so eine Haltung verbunden ist. Vielleicht führt es zur Seelsorge und zum Gebet. Und dann kann es passieren, dass ein Pharisäer auch mal umkehrt. Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt so schön, unmittelbar oder nicht lange nach Pfingsten, es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und da waren ja auch nicht wenige Pharisäer drunter. Das markanteste Beispiel natürlich der Pharisäer und Schriftgelehrte Saulus. Der gemeint hat, Gott zu dienen, indem er die Christen verfolgt. Aber die Begegnung mit dem lebendigen Christus hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Die Veränderung war so stark, dass er alles das, was er vorher als Pharisäer gedacht und getan hat, für Dreck erachtete gegenüber dem, was er jetzt in Jesus hatte. Das Beispiel von Paulus zeigt uns eben auch die Therapie von diesem Sauerteig. Es ist allein die Christusbegegnung. Ein Sauerteig muss den anderen austreiben. Sauerteig wird ja einerseits in negativen Sinn verwendet, etwas, das unser Denken negativ infiltriert. Aber an anderer Stelle verwendet Jesus das Wort Sauerteig sehr positiv im Gleichnis vom Sauerteig. Das Reich Gottes gleicht einer Frau, die einen Sauerteig nahm und einen halben Zentner Mehl mischte, bis er ganz durchsäuert war. Das Reich Gottes ist noch viel infektiöser als Sauerteig der Pharisäer. Und es will sich in uns ausbreiten wie ein Sauerteig. Die Freude an Jesus, der Dank für das, was er uns schenkt, das ist doch viel stärker als aller Sauerteig der Pharisäer. Und so schließe ich mit einer Liedstrophe von Johann Heinrich Schröder. Er lebte im 17. Jahrhundert, zur Zeit der evangelischen Orthodoxie, wo es auch so manchen Pharisäer gab. Und es ist ein Gebet, und ich lade ein, dieses Gebet mitzusprechen. Drum auch Jesus, du alleine sollst mein Ein und Alles sein. Prüf, erfahre, wie ich's meine, tilge allen Heuchelschein. Sieh, ob ich auf bösem, betrüglichen stege und leite mich höchster auf ewigem Wege. Gib, dass ich nichts achte, nicht Leben noch Tod und Jesus gewinne. Dies eine ist Not. Amen.